Philipper Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Wenn der Text nicht ganz so lautet wie in Ihrer Übersetzung, dann wohl, weil ich nicht Ihre Übersetzung habe. Egal wie viele Übersetzungen hier vertreten sind, es wird nicht Ihrige sein, denn es wird meine Fassung sein. Aber ich hoffe, dass es nicht allzu stark abweicht von der, die Sie da haben, sonst müssten wir vielleicht zusammen uns setzen und uns fragen, was ist denn biblischer Text hier? Paulus und Timotheus, Sklavendiener Jesu Christi. Das Wort bedeutet beides, Sklave und Diener, nicht nur Leibeigener, sondern dienender Leibeigener. An alle Heiligen, die in Christus Jesus sind, in Philippi, zusammen mit den Aufsehern und Dienern. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott für alle Erinnerung an euch, alle Zeit in allem meinem Flehen für euch alle und tue dieses Flehen mit Freude. Ich danke Gott für eure Gemeinschaft im Blick auf die gute Botschaft vom ersten Tage bis jetzt, von eben diesem überzeugt, dass der, der in euch ein gutes Werk anfing, es auch zum Ziel führen wird, bis zum Tage Jesu Christi. So wie es für mich Recht und Pflicht ist, so über euch alle zu denken, weil ich euch im Herzen habe, sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung der guten Botschaft seid ihr ja alle mit mir meiner Gnade teilhaftig. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in dem Innern Jesu Christi. Und um das bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und alle Erfahrung im Wahrnehmen reich werde, um zu prüfen, was vorzuziehen sei, damit ihr für den Tag Christi fleckenlos seid und unversehrt, voll von Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus entstehen, zur Verherrlichung und zum Lobe Gottes. Wir neigen das Haupt noch einmal zum Gebet. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, für die heiligen Männer, die du gebrauchen konntest, es uns zu geben, die es aufgezeichnet haben. Wir danken dir, Herr, für den Heiligen Geist, der es uns aufschließt. Wir danken dir, Herr, für die Gemeinschaft der Heiligen, dass wir nicht alleine sind bei deinem Wort, dass jeder von uns ein Recht hat, es zu lesen und zu verstehen und dass wir unsere Erkenntnisse vergleichen können. Wir danken dir, Herr, dass du heute Abend da bist. Dir gefällt eine Zusammenkunft wie diese. Und wir bitten dich, Herr, führe uns in dein Wort hinein und dann lass uns mit deinem Wort auch einen Schritt weitergehen mit dir und auch in die Welt hineingehen mit dem, was du uns geschenkt hast. Denn deine Welt, diese Welt, die ohne dich leben will, aber sie ist deine Welt, sie braucht dringend Brot von dir. Wir bitten dich, Herr, lass uns solche sein, die bereit sind, Brot weiterzugeben. Jetzt bitten wir dich, Herr, um Gnade zu rechtem Reden und zu rechtem Hören. Amen.
Amen.
In diesen Versen haben wir eigentlich drei Teile. Der erste Teil ist der Eingangsgruß. Der steht für sich und ist eigentlich in diesem Fall nicht ein Teil des Themas dieses Briefes, aber er ist notwendig, um den Kontakt herzustellen. In den ersten zwei Versen haben wir diesen Eingangsgruß. Da haben wir zuerst die Grüßenden und dann die Gegrüßten und zum Dritten das Grußwort. Manchmal überlesen wir solche Eingangsgrüße zu schnell. Sie haben aber sehr wichtige Inhalte. Und obwohl diese zwei Verse nicht Bestandteil sind vom Thema des Briefes, so gehören sie dennoch zum Brief und sind ein wesentlicher Bestandteil desselben und lehren uns genauso wie alle anderen Verse in diesem Brief. Also zuerst die Grüßenden. Denn Paulus und Timotheus sind nicht zusammen die Schreiber dieses Briefes. Manchmal haben wir den Eindruck, dass mit dem Namen, mit dem ein Brief des Neuen Testamentes beginnt, der Autor angegeben wäre. Das muss nicht der Fall sein. Wer der Autor ist, erfahren wir eigentlich im Verlauf des Briefes. Wenn er angegeben ist zu Anfang, dann müssen wir vergleichen mit dem, was geschrieben steht. Warum sage ich das? Weil Paulus hier nicht alleine steht. Dass Paulus der Schreiber ist, geht eigentlich nicht hervor aus dem ersten Vers. Es steht nicht da geschrieben. Aber er lässt grüßen und im Verlauf des Briefes merken wir, dass er sich absetzt von Timotheus und ich sagt. Und er stellt Timotheus sich selbst gegenüber, als ob Timotheus nicht der Schreiber wäre. Sodass wir eigentlich per Schlussfolgerung erfahren, wer der Schreiber des Briefes ist. Das ist wesentlich. Sonst könnten wir zu einer falschen Exegese kommen und sagen, Timotheus wäre auch Schreiber des Briefes, was nicht der Fall ist. Nur Paulus. Aber im Wortlaut hier haben wir zwei Namen nebeneinander stehen. Paulus und Timotheus, und sie sind gleichwertig. Das sagt uns eine ganze Menge. Das sagt uns zuallererst, dass dies die Grüßenden sind. Sie grüßen die Gemeinde in Philippi. Aber wenn Paulus der Schreiber ist, was aus dem Brief hervorgeht, dann zeigt uns das, dass Paulus seinen Mitarbeiter, der bedeutend jünger war als er, mit einbezieht in sein Schreiben an die Philipper und dass er wie ein Bruder dabei ist. Später nennt er ihn einen Sohn, aber er behandelt ihn wie einen Bruder. Das zeigt uns, wie ältere Christen jener Zeit mit jüngeren Christen umgegangen sind. Und kein Wunder, dass junge Christen dann so viel Vertrauen hatten zu den älteren Christen. Es ist aber wichtig, dass die älteren Christen auf die jüngeren Christen zugehen und sie voll annehmen. Paulus konnte das tun. Er war es, der Timotheus eigentlich eingeladen hatte, mit ihm zu reisen. Nicht Timotheus hatte sich aufgebürdet, sondern Paulus hatte ihn entdeckt und gebeten, doch mitzukommen. Timotheus war willig. Und er hat eine ganze Menge gelernt und konnte dann sehr bald auch mit einsteigen in die Verkündigung. Aber als sie zuerst nach Philippi kamen, als Paulus nach Philippi kam, war Timotheus auch dabei. Das war seine erste Reise. Die erste Reise, die Timotheus mit Paulus machte. Da hat er noch die Koffer von Paulus getragen. Später aber hat Paulus ihn bald eingesetzt für die Verkündigung. Zum Beispiel von Philippi ging es ja weiter nach Thessalonich. Und dort haben sie allerhand erlebt. Paulus musste weiter. Vielleicht ist Timotheus einige Tage geblieben, aber er kam dann bald mit. Aber in Athen, als Paulus merkte, ich kann einfach nicht mehr zurück nach Thessalonich, dann sagt er, habe ich mich überwunden oder es fiel ihm schwer, alleine zu sein, aber er hat Timotheus geschickt. Es war seine erste Reise, Timotheus' erste Reise. ein junger Mitarbeiter. Aber Paulus hängt so an ihm, schätzt ihn so, dass er sagt, es war schwer für mich, ihn loszulassen. Ich war willig, allein gelassen zu werden, damit ihr ihn genießen konntet. Ich konnte nicht kommen, aber ich habe ihn geschickt. Und dann musste dieser junge Mitarbeiter den Paulus vertreten. Das war eine große Aufgabe, aber er hat dann einen guten Bericht zurückgebracht. Das hat Paulus hoch erfreut. Es wäre eine ganze Menge über Timotheus zu sagen und über die Beziehung zwischen Paulus und Timotheus, aber gehen wir weiter. Ich wollte darauf aufmerksam machen, dass Paulus diesen jungen Mann einbezieht in seine Beziehung zu den Gemeinden und betrachtet ihn einfach als seinen Bruder. Er nennt sie beide, sich selbst und Timotheus, Sklaven. Das ist eigentlich das Wort im Grundtext. Das deutsche Wort Knecht genügt hier eigentlich nicht. Unsere Knechte sind bezahlt. Ein Sklavendiener bekommt nicht bezahlt und muss dennoch dienen. Sklave heißt eigentlich Leibeigener. Was er macht, wird durch das Wort Sklave nicht zum Ausdruck gebracht. Deshalb brauchen wir ein zweites Wort. Denn hinter dem griechischen Wort Doulos steht das hebräische Wort. Und das hebräische Wort des Alten Testamentes bedeutet Diener, aber auch Leibeigener. Dort steht eher das Wort Dienst oder Dienen im Vordergrund, aber es handelt sich auch um einen Leibeigenen, wenigstens sehr oft. Im Neuen Testament übersetzt das Wort Doulos dieses hebräische Wort, sodass wir beide Wörter bedürfen oder benötigen, um den Sinn mitzukriegen. Ein Sklave, ein Leibeigener, der ein Diener ist. Paulus nennt sich so und Timotheus ist bereit, sich auch so nennen zu lassen. Er ist einverstanden, denn Paulus sagt in Kapitel 2, Timotheus ist genauso gesinnt, wie ich gesinnt bin. Allerdings gibt es keinen zweiten, nur Timotheus. Aber er hat genauso die Denkweise wie ich und ich habe genau die Denkweise von Jesus Christus. Timotheus und ich denken wie Jesus. Und dann sagt er in Kapitel 3, folgt uns nach, tut das auch. Bis man so weit kommt, dass man das sagen kann, muss man natürlich durch die Schule Gottes, nicht wahr? Paulus konnte das sagen, er konnte es auch von Timotheus sagen. Sklavendiener. Er nennt sich selbst so. Christus selbst nennt uns wohl nicht Sklaven. Er nennt uns seine Freunde. Aber wir sind sein Eigentum. Und wir sind gern bereit, ihm zu dienen. So wie er ein Sklave für uns wurde, so sind wir bereit, unser Leben ihm zu geben. Gleich an dieser Stelle sollten wir uns selbst fragen, bin ich in meiner Einstellung zu Jesus ein Sklave? Verstehe ich mich als Sklave? Oder verfüge ich über meine Zeit, über mein Hab und Gut? Wie betrachte ich meinen Besitz, meine Wohnung, mein Auto oder was immer ich haben mag? Verstehe ich mich wirklich als Sklave? Und das heißt, dass Jesus wirklich über mich ganz verfügen darf. Und bin ich bereit, ihm zu dienen? Sklavendiener Jesu Christi an alle Heiligen in Christus Jesus. Ich weiß nicht, wie Sie über dieses Wort Heilige denken. Heilige werden manchmal in unserer Zeit im Raum des Christentums betrachtet als Menschen, die sündlos oder nahezu sündlos wären. Heilig heißt rein und jemand, der aufgehört hat, mehr oder weniger zu sündigen. Das ist wohl der Gedanke bei den meisten im Christentum. Es ist schade, dass wir manches hier verloren haben im Verlauf der Kirchengeschichte. Es ist vieles nicht mehr so, wie es einmal war. Und wenn wir heute die Bibel aufschlagen, müssen wir eine ganze Menge von Staub und manchmal auch Schutt wegfegen und wegschieben, damit wir das Wort Gottes wieder neu so sehen, in dem Lichte, wie es einmal gedacht war. Dazu kommt noch, dass das Neue Testament sehr stark im Lichte des Alten Testamentes verstanden werden muss. Wer das Neue Testament verstehen will, sollte eigentlich viel im Alten Testament zu Hause sein. Sonst kann er das Neue nicht so gut verstehen. Das trifft zu für, auch für diesen Begriff heilig. Vom Alten Testament her bedeutet heilig einfach zugeordnet. Luther übersetzt manchmal mit dem Wort Bann, was eigentlich irreführend ist. Wenn in der Geschichte Israels eine Stadt, wie Luther übersetzt, in den Bann getan wurde, dann steht im Grundtext, dass sie geheiligt wurde. Das klingt anders, nicht wahr? Was heißt es, dass eine Stadt geheiligt wurde? Oder da ist ein Haus, das nicht mehr bewohnbar ist. Da heißt es, muss das Haus geheiligt werden. Da ist ein Spiegel, den will eine Frau heiligen. Was tut sie? Sie bringt ihn zur Stiftshütte, beziehungsweise dorthin, wo das Material zum Bau der Stiftshütte gesammelt wird. Da ist jemand, der hat ein Stück Vieh oder einen Esel. Er will ihn heiligen. Was tut er? Er stellt ihn zur Verfügung. Er wird zugeordnet. Der Spiegel, den die Frau bringt, sieht, nachdem sie ihn abgegeben hat, genauso aus, wie er vorhin war. Vielleicht hat sie noch poliert, aber er ist nicht glanzvoller oder schöner, nachdem er abgegeben ist, nachdem der Priester den Spiegel in der Hand hat. Ist genau derselbe Spiegel. Wieso ist er jetzt heilig? Er hat den Besitzer gewechselt. Das ist das Wort, was heilig bedeutet. Heilig bedeutet Besitz, deshalb zugeordnet. Im Zeichen dieser Zuordnung kommt dann aber das andere, das Gegenteil, abgesondert. Nun ist es so, wenn etwas Gott gehört, dann kann er tun damit, was er will. Wenn das sein Spiegel ist und Gott will ihn gebrauchen, gut, dann wird er vielleicht eingeschmolzen, weil das metallene Spiegel waren, und dann kann man etwas Neues daraus herstellen. Wenn das ein Esel ist, vielleicht ein Füllen, dann kann es getötet werden. Es gehört Gott. Er kann tun damit, was er will. Wenn es ein Lamm wird, ist, kann es geopfert werden. Wenn es eine Stadt ist, kann sie reserviert werden für gewisse Zwecke oder sie kann zerstört werden. Das nicht mehr bewohnbare Haus wird abgerissen vielleicht. Gott kann tun mit seinem Besitz, was er will. Und er bestimmt das auch. Und wenn wir seine Heiligen sind, dann kann er mit uns tun, was er will. Wir sollten uns eigentlich dessen bewusst sein. Gott ist nicht verpflichtet, uns am Leben zu halten. Er kann uns untergehen lassen. Gott kann mit uns machen, was er will. Paulus sagt in Kapitel 2, und wenn ich zum Trankopfer werde, ist ganz okay. Ja? Gott kann mit mir machen, was er will. Kapitel 1, wenn ich sterben soll, bin ich bereit. Wenn ich aber am Leben bleiben soll, dann bedeutet das für mich Arbeit. Ja? Auf jeden Fall ist er bereit, dem Herrn Ehre und Herrlichkeit zu bereiten. Heilige sind Menschen, die Gott zur Verfügung stehen. Aber es gehört natürlich mehr dazu. Heilige sind sie auch, weil sie gereinigt worden sind. Das heißt, weil sie Gott gehören, sind sie abgesondert von dem, das Gott nicht gefällt. Und erst im Nachhinein kommen wir zu diesem Gedanken des Reinseins. Das ist eigentlich die Folge davon, dass wir Gott gehören. Ein Christ ist jemand, der Gott gehört, und deshalb ist er ein Heiliger. Aber wenn er Gott gehört, dann hat Gott ihm die Sünden weggenommen und er ist rein, nicht sündlos, doch vor Gott schon. In den Augen Gottes ist er sündlos, weil die Heiligkeit Jesu ihm zugeschrieben wird. Die Heiligkeit Jesu ist jetzt unsere Heiligkeit. Er ist uns zur Heiligung gemacht, 1. Korinther 1. Und so sind wir auch reine, Gott sei Dank. Unsere Sünden sind vergeben. Das gehört aber auch dazu. Wir gehen weiter. Heilige in Christus Jesus, weil man zu Jesus gekommen ist. Die in Philippi sind. Das spezifiziert, er schreibt also an die Christen in Philippi. Zusammen mit den Aufsehern und Dienern. Vielleicht haben Sie hier eine andere Übersetzung. Vielleicht haben Sie noch Bischöfe, was höchst irreführend ist heute. Das mag vielleicht mal ein passendes Wort gewesen sein, aber heute ist es total irreführend, wir wissen das auch. Das griechische Wort ist das Wort, das dem Wort Bischof zugrunde liegt. Das Wort Bischof ist das griechische Wort, allerdings schon etwas verändert. Das griechische Wort heißt Episkopos, das E ist weg, das P ist zum B, das P ist zum B geworden. K zu SCH und so weiter, Bischof, Piskopos. Ja, Sie merken, da ist schon eine Verwandtschaft, aber es ist schon ziemlich weit weg. Aber das ist das Wort. Das deutsche Wort ist eigentlich ein verdeutschtes griechisches Wort. Was das deutsche Wort aber heute bedeutet, ist nicht, was das griechische Wort bedeutete. Das griechische Wort war ein ganz einfaches Wort. Es sprach von einer Verantwortung, von jemandem, der die Aufsicht hatte. Er hatte also eine Verantwortung für andere, sie im Auge zu behalten, zum Guten. Natürlich, wenn es einiges zu korrigieren gab, war das eingeschlossen. Aber im Grunde ging es um das Wohl der anderen. Er war ein Aufseher zum Wohl des anderen. Eigentlich ist das nur eine andere Formulierung für Hirte und ist auch ein Synonym, auch theologisch. Das heißt, im Gebrauch des Neuen Testamentes ist Aufseher ein auswechselbarer Ausdruck für Hirte. Und wir haben noch einen auswechselbaren Ausdruck. Es werden drei Auswechseln gebraucht. Hirte, Aufseher und Ältester. Lehrer werden sie auch manchmal genannt. Aber die ersten drei sind eigentlich im Grunde auswechselbare Begriffe. Das heißt, wir haben es hier mit der Gemeindeleitung zu tun. Es gab keine Leitung, die über den Aufsehern gestellt war oder über diese gestellt war. Dies waren die Pastoren. Pastor klingt heute auch etwas anders als das Wort, das ihm zugrunde liegt. Das Wort, das ihm zugrunde liegt, heißt eigentlich Hirte. Pastor heißt genau Hirte, kommt nur vom Lateinischen, ist ein verdeutschtes lateinisches Wort, aber im Lateinischen bedeutet es einfach Hirte. Dies sind die Hirten, das heißt die Verantwortlichen in der Gemeinde. Und dann ist noch eine Gruppe genannt, das sind die Diener. Ich habe es so übersetzt, wir könnten auch Diakone übersetzen. Das wäre vielleicht verständlicher vom Amt her. Es gab damals, nicht immer, aber sehr oft zwei Ämter in den Gemeinden. Das eine Amt war die Gemeindeleitung, das waren die Hirten bzw. die Aufseher oder die Ältesten, die auch Lehrer waren. Und dann gab es sehr oft, nicht immer wie gesagt, Diakone, das heißt Diener, solche, die in irdischen Angelegenheiten der Leitung zur Seite standen. Sie gehörten nicht zum Ältestenkreis, aber sie haben ihnen geholfen. Natürlich gab es da Gespräch zwischen den beiden Gruppen und vielleicht auch gemeinsame Sitzungen, aber die Diener, die Diakone, waren nicht in der Leitung der Gemeinde. Die Aufseher waren die Leitung. Es müssen nicht immer mehr als ein Ältester da gewesen sein, das wird nicht verlangt, aber meistens haben wir es schon in der Mehrzahl. Das heißt, wenn eine Gruppe von Christen da war, dann waren wohl meistens einige da, die die Gemeinde geleitet haben. Hier in Philippi haben wir mehr denn einen Aufseher. Mit den Aufsehern und Dienern. Nun kann man sich fragen, warum erwähnt Paulus überhaupt die Aufseher und Diener? Das ist die eine Frage. Warum entsteht die Frage überhaupt? Weil Paulus durchaus einen Brief an eine Gemeinde schreiben kann, ohne die Leitung zu erwähnen. Das ist meistens der Fall. Er schreibt einfach an die Christen hier an einem solchen Ort. Manchmal verzichtet er, kann er auch verzichten auf, oder wenigstens einmal auf das Wort Gemeinde. Zum Beispiel, wenn er nach Rom schreibt. Einfach an die Christen dort oder die Heiligen. Dies ist vielleicht, soviel ich weiß, der einzige Brief, in dem er die Leitung erwähnt. Warum ist das so? Und zweitens, warum zählt er die Ältesten und Diener nicht zur Gemeinde? Warum sind das zwei Gruppen? Wenn wir genau lesen, heißt es, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, zusammen mit den Aufsehern und Dienern, als ob die nicht Heilige wären. Nun, das ist vielleicht Haarspalterei. Warum erwähne ich solches? Ich habe gehört, dass ich Ihnen helfen soll im Bibelstudium. Das sind kleine Winke, die nicht unwichtig sind. Denn Christen gehen manchmal etwas oberflächlich mit der Bibel um. Und wir behandeln sie etwas willkürlich. Wenn wir solchen Formulierungen begegnen, müssen wir uns beugen. Und wir dürfen nicht bestimmen, was die Bibel meint, sondern wir müssen solche Formulierungen lesen im Zusammenhang. Wir müssen jetzt vorsichtig sein, dass wir nicht mit unserer deutschen Mentalität kommen und sagen, folglich, weil die extra genannt wird, werden, gehören die nicht zur Gemeinde. Und dann kann jemand schließen, den Schluss ziehen und sagen, es braucht also nicht unbedingt einen gläubigen Pfarrer. Verstehen Sie jetzt, wie praktisch das sein kann? Das ist willkürliche Auslegung. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Bibel nicht immer so formuliert, wie wir das gern hätten oder vielleicht auch gewohnt sind. Die Aufseher und Diener sind eingeschlossen in die Heiligen, die Schar der Heiligen. Wir würden vielleicht heute sagen, einschließlich der Aufseher und Diener. Warum Paulus die Leitung hier extra erwähnt oder sogar noch die Diener, ist nicht ganz klar. Es könnte sein, dass es einige Christen in Philippi gab, die dazu tendierten, die Aufseher und auch die Diakone nicht zu respektieren, sodass Paulus zweierlei deutlich macht. Geschwister, ich schreibe an jeden Christen in Philippi. Und jeder Christ ist verantwortlich für den Inhalt. Jeder Christ darf diesen Brief als seinen Brief entgegennehmen. Dies gegen die Auffassung, dass nur einige die Schrift auslegen dürfen. Die Schrift, die Paulus hier an Philippi schickt, ist für jeden Gläubigen gleich. Und jeder soll hören bzw. eine Kopie haben. Jeder soll ihn zur Kenntnis nehmen. Jeder soll diesen Inhalt zu Herzen nehmen. Und wo eine Ermahnung ist, da soll jeder Christ dafür sorgen, dass sie ernst genommen wird und auch, dass jeder andere Christ das ernst nimmt. Jeder soll hier Hirte des anderen sein. Und die Aufseher und Diener sind eingeschlossen. Die Christen haben eine Verantwortung den Aufsehern und Dienern gegenüber. Und hier wird auch leise vielleicht daran erinnert, dass die Aufseher und Diener eine entsprechende Verantwortung für die Gemeinde haben. Obwohl das nicht im Vordergrund steht. Wir gehen weiter. Jetzt kommt das Grußwort. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn wir gewohnt sind, an die Dreieinigkeit zu denken, dann fällt uns hier vielleicht auf, dass der Heilige Geist fehlt. Er fehlt meistens in solchen Formulierungen. Es gibt aber dennoch eine ganze Reihe von Texten, wo alle drei miteinander erwähnt werden, nur nicht normalerweise in den Grüßen. In der Offenbarung haben wir einen Gruß, in dem alle drei da sind. Aber das ist vielleicht der einzigste Fall. Normalerweise werden nur der Vater und der Sohn erwähnt, aber diese stehen auf gleicher Ebene, sodass die Jehovas Zeugen hier eigentlich im Irrtum sind, wenn sie Jesus nicht die gleiche Ehre geben, die sie dem Vater geben. Und Jesus sagt, wenn das der Fall ist, dann hat man dem Vater auch nicht Ehre gegeben. Den beiden gebührt die gleiche Ehre. Gnade und Friede sind lebensnotwendige Elemente. Und solche Elemente können nur von Gott kommen. Unser Leben, was uns zum Leben dient, kann letztlich nur von Gott kommen. Und das heißt also, dass Jesus Christus genauso Gott ist wie der Vater. Gnade und Friede sei euch zuteil. Was ist es um diese zwei? Das sind zwei Grüße. Gnade ist eine andere Formulierung des griechischen Grußes, etwas anders. Der griechische Gruß konnte Chairete heißen und dies heißt Charis. Das sind verwandte Begriffe. Es scheint, als ob Paulus den griechischen Gruß aufgreift und ihn neu füllt. Wenn ein Grieche den anderen grüßte, konnte er sagen, ich wünsche dir Freude, Heil. Und jetzt sagt Paulus, gebraucht er das umfassendere Wort, Gnade. Das hat auch mit Freude zu tun. Gnade ist aber das, wodurch man Freude bekommt. Gnade ist ein Ausdruck der Liebe. Gnade ist Liebe von einem Höhergestellten, einem Niedrigergestellten gegenüber. Es ist die Gunst des Höhergestellten dem anderen gegenüber. Was nun der Inhalt oder worum es sich handelt bei dieser Gnade, das hängt von der Situation ab, in der diese zwei sich befinden, in ihrer Beziehung. Ist der Niedrigergestellte ein Verbrecher und er erfährt nun von dem Höhergestellten, dem er verantwortlich ist, Liebe in Form von Gnade, wie sieht dann Gnade aus? Wie heißt sie dann? Was bekommt man dann, wenn man ein Verbrecher ist und man erfährt Gnade? Dann wird man begnadigt. Und wie nennen wir das noch? Vergebung. Dann wird die Schuld gestrichen. Das ist ein Ausdruck der Liebe. Aber Gnade ist nicht nur Vergebung. Wenn die Schuld gestrichen ist und der Verbrecher ist nun in Gnaden bei dem Höhergestellten, dann kann der Höhergestellte sagen, ich will dich neu gebrauchen. Wie der Onesiphorus. Nein, der andere, wie ist er? Von Hille, der Onesimus, danke. Der Onesimus hatte sich zu Schulden kommen lassen bei seinem Chef, war weggelaufen. Paulus plädiert dafür, dass er wieder eingesetzt wird in Gnaden. Wir dürfen annehmen, dass wenn er nach Hause kommt nach Kolosse, dass Philemon ihn wieder gebrauchen kann. So ist es bei uns, wir sind in Gnaden bei Gott und nun will Gott uns, trotz dessen, dass wir untreu gewesen waren, neu gebrauchen. Aber wir haben leere Hände. Jetzt werden unsere Hände gefüllt mit Gnade. Was ist das jetzt? Wir haben keine Schuld, die vergeben werden muss, sie ist vergeben. Ja, sagen Sie, wir werden aber immer wieder Schuldner. Gut, dann wird die vergeben. Aber was dann? Wir sündigen dann nicht dauernd. Ja? Sündigen ist nicht das, ist das, woraus das Christenleben besteht. Nachdem wir Gnade als Vergebung bekommen haben, bekommen wir immer noch Gnade zum Dienst. Das ist Hilfe zum Dienst. Aber nicht nur zum Dienen brauchen wir Gnade, sondern auch zum Leiden. Überhaupt zum Leben brauchen wir Hilfe. Gnade ist die Hilfe, die Gott uns in Liebe gibt, nachdem er uns vergeben hat. Alles das ist eingeschlossen. Nun waren es solche in Philippi, die, nachdem sie Vergebung bekommen hatten, immer noch schuldig wurden am Herrn und aneinander. Paulus nennt da zwei Namen. Das muss peinlich gewesen sein, als der Brief in der Gemeinde vorgelesen wurde. Aber es muss sich offenbar um einen sehr ernsten Fall gehandelt haben. Sonst hätte Paulus, der so gütig war, nicht diese Namen explizit genannt. Aber er hat sie genannt. Es muss sich also um einen sehr ernsten Fall handeln. Aber hier am Anfang sagt er den Frauen, ich wünsche euch Gnade. Die Gnade kommt nicht von Paulus. Er ist kein Gnadenvermittler. Diese Gnade kommt von Gott. Die Gnade kommt auch nicht durch ein Sakrament. Es gibt keine Gnadenmittel. Es gibt einen Gnadegebenden, und der ist der Herr. Aber es gibt nicht Gnadenmittel. Ja, sagen Sie, vielleicht ist das Wort Gottes doch Gnadenmittel. Nun, in einem gewissen Sinne könnten Sie das sagen. Es ist, gibt mir eine Hilfe. Aber die Hilfe kommt vom Herrn. Wir müssten hier mehr die Person im Hintergrund sehen. Es ist der Herr, der Vater, der Gnade gibt. So sagt es wenigstens die Schrift. Der Gnadenvermittler ist der Vater und unser Herr Jesus Christus. Und er gibt uns alles, was wir brauchen, zum täglichen Leben, zum Leiden und zum Dienst. Und wenn wir uns schuldig machen, dann vergibt er uns. Alles das wünscht Paulus den Geschwistern in Philippi. Wenn Gnade da ist, dann ist Friede da. Paulus wünscht auch Friede, Shalom. Wieder muss der hebräische Ausdruck hier berücksichtigt werden. Friede für uns ist das Fehlen von unangenehmen Auseinandersetzungen. Es sind keine Spannungen da, es herrscht Friede. Aber im hebräischen Denken kommt noch viel mehr in Betracht als dieses. Als ich nach dem Krieg eine Reise machte durch Deutschland, von Holland aus, mit einem Freund durch Deutschland und dann auch in die Schweiz, hat man den Unterschied in der Landschaft zwischen Deutschland und der Schweiz deutlich gesehen. Als man in die Schweiz kam, merkte man, so sieht ein Land aus, das keinen Krieg gehabt hat. Wie sieht ein Land aus, das keinen Krieg hat? So wie Deutschland heute aussieht. Wenn keine Spannungen da sind, wenn die Menschen miteinander versöhnt sind, zusammenarbeiten können, einander vertrauen können, wenn die Wirtschaft klappt, ja, es ist Vertrauen da zueinander, dann kann das ganze Leben florieren. Und das ist, was Friede bedeutet. Deshalb kann Luther zu Recht übersetzen beim Gruß, Shalom, wo im Hebräischen Shalom steht, da übersetzt Luther, geht es dir wohl. Wohlergehen ist die Fülle dieses Friedens. Paulus wünscht den Christen in Philippi nicht nur, dass sie miteinander auskommen. Ich wünsche euch Frieden. Er wünscht ihnen auch nicht nur eine gute Beziehung zu unserem Herrn, sondern er wünscht, dass ihr Leben reich ist an allem dem, das dann florieren kann, wenn wir mit Gott versöhnt sind. Gnade und Friede. Sie sehen, dass der Gruß eine ganze Fülle hat. Darf ich sagen, dass diese zwei Wörter das ganze Evangelium beinhalten? Und dass der ganze Brief eingeschlossen ist in diesen zwei Wörtern? Es würde sich vielleicht einmal lohnen, den ganzen Brief von diesen zwei Wörtern her zu betrachten. Aber wir gehen wieder weiter. Wie gesagt, diese Güter, Gnade und Friede kommen von unserem Vater, Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wieder ist das Wort Herr dort. Wer Jesus Christus nicht als Herrn kennt, der hat ihn auch nicht als Jesus, als Retter oder als Christus, als Messias. Nur wenn man Jesus Christus als Herrn seines Lebens krönt, hat man ihn als Retter und ist sein Vater, mein Vater. Herr steht hier im Mittelpunkt. Über Jesus Christus als Herrn bin ich zu Gott als Vater gekommen und ist Jesus Christus mein Retter geworden. Und jetzt kommen wir zum ersten Teil dieses Briefes. Das sind die Verse 3 bis 26. Das ist Persönliches. Der Philipperbrief ist etwas schwer zu betiteln. Wir kommen jetzt zum eigentlichen Brief, zum eigentlichen Briefinhalt. Der beginnt mit Vers 3. Welche Überschrift wollte man diesem Buch geben? Ich habe es schwer gefunden, eine Überschrift zu formulieren. Wenn ich den Brief immer wieder lese, dann fällt mir auf, dass er höchst persönlich ist. Er ist vielleicht einer der persönlichsten Briefe, die Paulus geschrieben hat. Wir haben hier vielleicht fünf Abschnitte in diesem Brief. Und es wechseln sich ab ganz Persönliches und Aufrufendes oder Aufforderungen. Wir haben zwei Texte in diesem Brief, die aus Aufforderungen bestehen. Paulus ruft die Philipper auf zur Tat. Aber vor dem und dazwischen und nach dem geht er wieder über zu persönlichen Nachrichten bzw. persönlichen Gedanken. Und die ganzen Verse 3 bis 26 sind eigentlich persönliche Angelegenheiten. Es ist sehr viel Lehrhaftes da drin, genau wie in dem Gruß, wie wir schon gesehen haben. Aber was die Struktur betrifft, ist es eigentlich Persönliches und nicht Lehrhaftes. Nicht wie der Epheserbrief oder vielleicht auch der Kolosserbrief, der sehr viel Lehrhaftes beinhaltet. Oder auch schon der Römerbrief. Das sind Lehrbriefe. Aber dieser Brief ist von der Struktur her sehr persönlich. Dazwischen aber haben wir einige deutliche Aufrufe. Also, wir kommen hier zum ersten persönlichen Abschnitt, den Versen 3 bis 26, und er besteht aus zwei Teilen. Die ersten Verse 3 bis 11, in diesen Versen nimmt Paulus Anteil an dem Ergehen in Philippi. Er zeigt Interesse an dem, was in Philippi sich tut. Da beginnt er. Er zeigt seine Liebe zu ihnen. Ganz persönlich schreibt er zu ihnen und zeigt ihnen seine Liebe, sein Anteilnehmen an ihrem Ergehen. Darauf, ab Vers 12 bis Vers 26, lässt er die Philipper einsteigen in sein Ergehen in Rom oder was sonst sich noch dort tut. Er lässt sie Anteil haben an dem Ergehen in Rom. Aber das alles ist, wie gesagt, Persönliches. Die Verse 3 bis 11 zeigen uns, wie Paulus Anteil nimmt an dem Ergehen in Philippi. Diese Verse können wieder aufgeteilt werden in zwei Abschnitte. Die Verse 3 bis 8 haben es eigentlich mit Dank zu tun. Paulus berichtet, wie er für die Philipper dankt. Und dabei erwähnt er noch einige persönliche Angelegenheiten. Aber der ganze Abschnitt steht im Zeichen des Dankens. Die Verse 9 bis 11, die drei Verse dort, stehen im Zeichen der Fürbitte. Da betet er für die Philipper. Aber in beiden Texten nimmt er Anteil an ihrem Ergehen. Einmal mittels Dank, dann mittels Gebet oder Fürbitte. Ich lese jetzt die Verse 3 bis 8, die Verse, die mit dem Danken zu tun haben. Ich danke wem? Meinem Gott. Gott ist sein Gott. Er kennt ihn persönlich. Und das dürfen wir auch so sagen. Gott ist mein Gott. Wohl dem, der sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Wir glauben nicht nur an einen Gott. Und wir sagen nicht mit den so oberflächlich denkenden Synkretisten oder Ökumenikern, wir haben ja alle einen Gott. Nicht so. Wir haben nicht alle einen Gott. Wir haben ganz verschiedene Götter. Aber wir, die wir Gott, den Vater von Jesus Christus haben, wir haben einen Vater gemeinsam. Aber jeder von uns kann ihn mein Gott, mein Vater nennen. Paulus tut das hier. Ich danke meinem Gott, wofür? Für alle Erinnerung an euch. Das muss wohlgetan haben. Wenn man den Brief sorgfältig liest, dann kann man den Eindruck bekommen, Zahn hat da einiges an die Oberfläche gebracht auf diesem Gebiet, Professor Zahn. Er zeigt, dass die Philipper offenbar ein ungutes Gefühl hatten in Bezug auf Paulus. Nicht, als würden sie ihn nicht schätzen, im Gegenteil. Sie waren offenbar etwas sensibel geworden. Ist Paulus auch zufrieden mit uns? Ja. So. Sie schätzten ihn sehr, aber sie waren wie kleine Kinder, die ein bisschen Angst hatten, ist er wirklich zufrieden mit uns? Und als Paulus das merkte, dann war er wie ein liebevoller Vater, der hier herausgefordert ist. Das darf nicht sein. Und dann geht er fast über Bord in seiner Liebe und zeigt ihnen, wie er sie schätzt. Der ganze Brief ist eigentlich nebst den Ermahnungsworten ein starkes Trostwort. Habt keine Angst, ich schätze euch und was ihr für mich tut und so weiter und so weiter. Der Brief ist fast durchtränkt von solchen Ausdrücken. Und dies besonders. Ich danke für jedes Mal, wenn ich an euch denke, dann kommt Dank in mir hoch. Das ist das Erste. Nachdem er das gesagt hat, können wir verstehen, war es leichter für sie, wenn er dann noch etwas zu fordern oder wo aufzurufen hatte, das dann anzunehmen. Das war nicht nur Psychologie. Das war echte Beziehung des Paulus zu diesen Philippern. Ich danke meinem Gott für alle Erinnerung an euch, alle Zeit, in allem meinem Flehen für euch. Aber es geht immer noch um Danken. Aber der Raum des Dankens ist sein Flehen. Und so sagt er indirekt, ich bete auch für euch. Nicht nur bete ich für euch, ich flehe für euch. Er setzt sich für sie ein. Aber dabei dankt er immer. Dieses Flehen ist nicht ein hoffnungsloses oder verzweifelndes Flehen. Sie können vergewissert sein. Wenn er für sie betet, hat er nicht Angst, dass es dann wirklich nicht, dass Gott nicht erhören könnte. Nein, er weiß, dass es gut mit ihnen bestellt ist. Alle Zeit in allem meinem Flehen für euch alle. Jeder soll das wissen. Auch Euodia, auch die Syntyche. Alle Ältesten sollen das wissen. Der letzte Diakon soll das wissen. Der jüngste Christ soll das wissen. Und tue dieses Flehen mit Freude. Also, wenn man darüber nachdenkt, der Apostel will sie vergewissern, dass er Gutes von ihnen denkt. Ich danke Gott, das müssen wir jetzt voraussetzen, für eure Gemeinschaft im Blick auf die gute Botschaft. Worin diese Gemeinschaft bestand, ist nicht ganz deutlich. Wenn wir die ganze Geschichte der Beziehung zwischen Paulus und der philippischen Gemeinde heranziehen, dann könnten wir an Verschiedenes denken, nicht nur an die Gaben, die die Philipper dem Paulus geschickt haben. Ich glaube, wir können hier alles einbeziehen, was man so an gemeinsamen Gütern sich denken kann. Gemeinschaft heißt ja eigentlich, dass man einiges gemeinsam hat. Was du hast, habe ich, und was ich habe, das hast du. Wir haben das gemeinsam. Das können Kleider sein. Das kann dieser Raum sein, den haben sie gemeinsam. Ja? Das kann Verschiedenes sein. In diesem Fall waren das Gaben. Die Philipper ließen Paulus Anteil haben an gewissen Gütern, die sie hatten. Das gehört jetzt nicht uns, das gehört dir. Sie teilten untereinander. Und dann wurden Briefe ausgetauscht. Dies ist nicht das einzige Schreiben, das Paulus offenbar an sie gerichtet hat. Es wird Information ausgetauscht, es werden Liebesbekundungen ausgetauscht und so weiter. Und diese Gemeinschaft, sagt Paulus, ist da gewesen vom ersten Tage an. Was war der erste Tag? Das war der Tag, an dem die erste Person in Philippi zum Glauben kam. Und das dürfte die Lydia gewesen sein. Und dann kam bald noch der Gefängniswärter von Philippi, weil Paulus sich dort aus einem Missverständnis heraus aufgehalten hatte. Aber von Gott her war das kein Missverständnis. Das war reine Führung. Er wusste, wer dort das Evangelium brauchte. Und so ging es von einem zum anderen, sodass bald eine Schar von Christen dort Gemeinschaft hatte. Miteinander, mit dem Herrn, mit Jesus Christus und auch mit den Missionaren Paulus und seinen Mitarbeitern Timotheus und Silas. Er war ja auch dabei gewesen. Ich danke Gott für diese Gemeinschaft. Vom ersten Tage an, bis jetzt, von eben diesem überzeugt, dass der, der in euch ein gutes Werk anfing, es auch zum Ziel führen wird, bis zum Tage Jesu Christi. So wie es für mich recht, das heißt Pflicht ist, so über euch alle zu denken, Warum ist es richtig, so zu denken von den Philippern? Weil er sie im Herzen hat. Und wenn man jemanden im Herzen hat, dann geziemt es sich, nur Gutes von ihm zu erwarten und zu denken. Paulus liebt die Christen in Philippi. Wie tut er das? Vers 8. Mit dem Innern von Jesus Christus. Das Wort, das hier steht, ist für uns ein Wort, das wir nicht gern in den Mund nehmen. Deshalb hat man mit Herz übersetzt. Das kann man. Eigentlich ist es das Innere, dort, wo die Liebe sich zeigt. Hier haben wir wieder etwas von der zentralen Theologie des Paulus. Für Paulus ist das so, er ist in Christus, Christus real, wirklich angeschlossen. Christus und Paulus sind verwachsen, teilen ein Leben. Er ist in Christus und Christus ist in ihm. Und er hat eigentlich nichts, er ist nichts. Alles, was er hat und ist, ist Christus. Nicht ich lebe. Paulus hat kein ewiges Leben. Er hat Christus. Und weil Christus ewiges Leben ist, deshalb hat er Kraft dessen, dass Christus da ist, Leben. Das ist zu betonen. Wir haben nichts außer Jesus. Aber dann haben wir alles, was wir brauchen. Alles. Wir brauchen dann auch nichts mehr. Nichts mehr. Die Leute, die sagen, ja, du brauchst noch mehr, das sind die undankbarsten Christen, wenn sie Christen sind, die es gibt, scheint mir. Wer Christus hat, der hat die Fülle, schreibt er in derselben Zeit an eine andere Gemeinde. Der ist voll gefüllt mit allem dem, was Gott uns schenken möchte. Denn Christus ist die Fülle, die Gott Menschen schenken möchte. An ihm hat man alles. Und nun heißt es in Vers 8, Paulus liebt mit dem Innern von Christus. Wenn Christus in Paulus lebt, dann lebt das Herz von Christus in Paulus. Und mit diesem Herzen von Jesus liebt Paulus die Philipper. Nicht mit seiner eigenen Liebe, er hat keine Liebe. Er ist ein harter Pharisäer. Aber wenn Jesus in ihm ist, dann wird er weich und sensibel, wie Hezekiel sagte. Oder Gott durch Hezekiel. Ich will das Herz, das ihr habt, das Steinerne, aus eurem Leib nehmen. Und ich will euch ein sensibles Wesen geben. Ein fleischendes Herz. Das hatte Paulus kennengelernt. Oder denken wir an Johannes, den Apostel. Diesen, der den Namen Donnersohn verdiente. Da hat's geknallt, wenn Johannes auf die Bühne kam. Und wenn sein Bruder Jakobus noch da war, da hat's doppelt geknallt. Da hat's geblitzt. Das waren Donnersöhne. Dann musste etwas geschehen. Ja. Und dann kam Jesus in sein Leben. Und dann wurde er der, der Jesus nennen konnte, der, der mich liebt. Der, der mich liebt. Da wurde er von dieser Liebe erfasst und er wurde weich und sensibel. Paulus wurde weich und sensibel. Kein Pharisäismus mehr. Nichts von dieser Härte, die wir aus den Evangelien kennen. Bei den Pharisäern. Jetzt ist er wie Jesus. Er denkt und er fühlt wie Jesus. Mit Jesus. Das heißt, mit dem Wesen von Jesus tut er das. Hiermit möchte ich für heute aufhören. Aber nehmen wir das mit nach Hause. Wollen wir dankbar sein, dass wir Jesus haben? Und wollen wir nichts haben außer Jesus? Und wollen wir uns vergegenwärtigen, dass alles, was wir als Christen irgendwie erreicht haben mögen, an Wachstum und so weiter, das kann einfach zusammengefasst werden in einem Wort, Jesus. Später wird er sagen, in Vers 10 oder 11, wenn da Frucht ist, dann ist es die Frucht von Jesus. Sie entsteht durch ihn. Er wirkt es wie der Weinstock über die Reben. Ja? Die Reben haben keine Frucht. Sie bringen keine Frucht. Sie tragen sie. Aber der Weinstock bringt sie hervor. Ja. Wollen wir das nach Hause nehmen? Jesus ist unser Leben. Aber wenn Jesus da ist, dann kann mein Leben verwandelt werden. Das bringt, das gibt Hoffnung. Beten Sie, dass der Herr uns ein Wort für morgen gibt. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen im Philipperbrief. Aber vielleicht können wir lernen, ihn neu zu lesen. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir für Männer, die bereit waren, ihr Leben zu verlieren und dich zu gewinnen. Herr, da haben wir noch eine ganze Menge zu lernen. Mache uns willig, Herr, zu verlieren alles, was wir haben, aber dich zu gewinnen. Amen.